Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Risiko ist ein wichtiges Thema im Rahmen der Corona-Pandemie. Zum Beispiel die Frage, sind wir bereit, ein gewisses Infektionsrisiko hinzunehmen und infolgedessen auch zum Beispiel schwere Krankheitsverläufe. Sind wir bereit, dieses Risiko zu akzeptieren, um auf der anderen Seite eine gewisse Freiheit zu gewinnen? Irgendwie Kosten und Nutzen. Eine Win-Win-Situation ist hier irgendwie schwierig, denn 100-prozentige Sicherheit wird es nicht geben. Jetzt steigen gerade wieder die Infektionszahlen und trotzdem denkt man natürlich gerade wieder vorsichtig über Lockerungen nach. Da sind wir dann wieder bei der Frage, welches Risiko? Ramona Westhoff.
Ein Seniorenheim in Baden-Württemberg will sein Café öffnen. Für bereits geimpfte BewohnerInnen und Mitarbeitende und solche, die bereits eine Infektion hinter sich haben, darf aber nicht. Begründung der Gerichte: Es kann noch nicht endgültig ausgeschlossen werden, dass die betreffenden Personen nicht doch ansteckend sind. Mit einer ähnlichen Begründung muss ein bereits geimpftes Ärztepaar aus Neustadt weiterhin in Quarantäne bleiben. In Sachsen-Anhalt bringt Ministerpräsident Haseloff derweil Osterurlaub ins Gespräch. Wenn auch nur im eigenen Bundesland und mit dem eigenen Haushalt. Und Berlin testet zurzeit mit einer Handvoll Kulturveranstaltungen, ob Schnelltests Konzerte und Theaterbesuche wieder möglich machen könnten. Welches Maß an Wahrscheinlichkeit sind wir bereit hinzunehmen? Mit dieser Frage zitiert die SZ Steffen Augsberg, Rechtsprofessor und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Denn 100-prozentige Sicherheit, sagt Augsberg, könne es nicht geben. Wenn wir irgendwann Öffnungen ermöglichen wollten, müssten wir dafür Risiken in Kauf nehmen. Der Autor und Moderator Micky Beisenherz sagte dazu heute hier im Programm, leider werde noch nicht genug getestet, um Risiken ausreichend zu minimieren. Dass aber immer ein gewisses Restrisiko bleibe, hält auch er für unvermeidlich. Risiken seien ein Teil des Lebens.
Bis zu einem gewissen Grad kannst du kein lustvolles Leben führen, ohne dass du dich gewissen Risiken aussetzt.
Aber wie schafft man es, das persönliche Risiko und auch das Risiko für die Gesellschaft richtig einzuschätzen? Und wie entscheiden wir, welches Risiko wir eingehen wollen und welches lieber nicht?
Genau darüber wollen wir sprechen, auch über die Frage, ob wir das denn überhaupt einschätzen können, wenn wir uns mal anschauen, dass wir schon das Vertrauen in AstraZeneca verlieren bei ganz unwahrscheinlichen Nebenwirkungen, während wir uns genüsslich eine Zigarette anzünden. Wir müssen also mal übers Risiko sprechen und wir machen das mit Helge Giese von der Uni Konstanz. Er ist Sozialpsychologe und forscht über Entscheidungen. Hallo, guten Abend, Herr Giese.
Hallo, guten Abend.
Sind wir als Individuen überhaupt in der Lage, Risiken vernünftig abzuschätzen?
Also in gewisser Weise schon. Jeder hat natürlich einen intuitiven Zugang, wie sehr er sich jetzt vor Corona zum Beispiel fürchtet. In der Literatur wird immer davon ausgegangen, dass Experten im Prinzip das Primat der Richtigkeit haben und die Wahrscheinlichkeiten abschätzen können. Und man würde dann normalerweise von Wahrscheinlichkeit mal Schweregrad entsprechend beurteilen. Diese Wahrscheinlichkeiten stehen natürlich dem Individuum in vielen Fällen gar nicht direkt zur Verfügung, sodass sie mit ihrem subjektiven Gefühl erstmal drangehen. Und in vielen Fällen ist es richtig, in manchen Fällen führt es allerdings dann auch zu Fehleinschätzungen.
Mhm. Das heißt, das hängt zum Teil vielleicht auch von persönlichen psychologischen Faktoren ab, welche Geschichten ich überhaupt für riskant halte und welche nicht?
Also prinzipiell gibt es natürlich Unterschiede zwischen Personen, aber allgemein ist es so, dass man als Individuum, wenn man eine Wahrscheinlichkeit einschätzen soll, für die Entscheidung geringe Wahrscheinlichkeiten tendenziell übergewichtet, jetzt im Vergleich zu den tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten. Das kann man im positiven Sinne sehen, dass die Leute Lotto spielen und denken, sie hätten eine relativ große Chance, noch den Gewinn abzuräumen. Oder eben jetzt auch im negativen Fall, dass die Leute denken, sie hätten relativ großes Risiko, eine Thrombose zu entwickeln, wenn sie eben den Impfstoff annehmen und vergessen halt dann den Nutzen, den der Impfstoff für sie hat, wenn es dann um die Pandemievermeidung geht. Und
Da kann man ja vermutlich eigentlich ganz klar sagen, wenn man rational rangehen würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man erkrankt und vielleicht sogar schwer erkrankt mit Folgen, höher als die Wahrscheinlichkeit, eben so eine Nebenwirkung zu bekommen, oder?
von den Wahrscheinlichkeiten her ist es so, also wir wissen ja durch die Sicherheitsstudien die Effektivität von den einzelnen Wirkstoffen einzuschätzen. Also wir wissen, bei AstraZeneca ist es, glaube ich, 60% effektiv. Bei der Verhinderung von Covid-Fällen, bei den Hospitalisierungen ist es, glaube ich, noch nicht ganz klar. Das Problem, was die Leute haben, ist, glaube ich, die Unsicherheit. Also nicht mal die Wahrscheinlichkeiten, die man einschätzen kann, sondern im Prinzip, dass sie gar nicht wissen, wie hoch irgendwie eine Wahrscheinlichkeit ist. Und deswegen halt es zu Ängsten kommt, obwohl es rational gesehen oder wenn man halt jetzt die Wahrscheinlichkeiten und die Kosten-Nutzen abwägt, es eigentlich viel dafür spricht, den Impfstoff zu nehmen.
Würde es uns das denn als Menschen, als Individuen leichter machen, wenn wir häufiger ganz konkrete Zahlen hätten? Also auch so bei so klassischen Beispielen wie, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, es gibt Unsicherheiten noch. Wir wissen eben es gar nicht so genau. Das macht es ja schwieriger. Wäre es irgendwie leichter, wenn wir immer so eine klare Zahl hätten? Klassisches Beispiel vom Flugzeug, ja, haben viele Angst, steigen trotzdem ins Auto, was viel gefährlicher ist, wenn Sie da immer eine klare Zahl vor Augen hätten, so nach dem Motto, okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu so und so viel, dass ich tödlich verunglücke, hier ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu so viel, dann kann ich mich klar entscheiden. Würde uns das helfen?
Also in gewisser Weise würde das helfen, wenn man quasi eine Normierung bekommt, dass man weiß, wie wahrscheinlich ist jetzt ein Tod durch Fall X oder durch Verhalten Y. Das könnte helfen. Es ist allerdings so, dass für viele Verhaltensweisen oder viele, auch jetzt in der Pandemie, dass viele Wahrscheinlichkeiten nicht bekannt sind. Um Wahrscheinlichkeiten abschätzen zu können als Experte, muss man erstmal Beobachtungen machen, wie häufig zum Beispiel eine Erkrankung vorkommt unter bestimmten Verhältnissen. Mhm. Und insofern ist es leider nicht immer realistisch, Ihnen jetzt genau die Wahrscheinlichkeit zu geben, dass Sie tödlich verunglücken, wenn sie aufs Fahrrad steigen und zur Arbeit fahren.
Ja. Macht es nicht dann in dieser Geschichte auch noch einen wesentlichen Unterschied aus, gerade in der Pandemie, dass es hier häufig ja gar nicht um uns selbst geht, sondern um die anderen? Also es ist ja was komplett anderes, ob ich entscheide, mich aus dem Flugzeug zu stürzen mit einem Fallschirm, den ich irgendwie gebraucht auf dem Flohmarkt gekauft habe, oder ob ich halt ohne Maske und mit Fieber durchs Großraumbüro springe. Weil bei der einen Geschichte liegt das Risiko irgendwie dann doch zum allergrößten Teil bei mir selber. Beim anderen gefährde ich die andere. Ist es deshalb auch so schwierig, gerade über Risiko zu sprechen, weil wir eben das Risiko anderer meinen?
Ja, es gibt immer eine Disparität, wenn man über die eigenen Wahrscheinlichkeiten oder die Wahrscheinlichkeiten von anderen redet. Es ist so, dass man die eigenen Wahrscheinlichkeiten tendenziell unterschätzt. Ich würde gerne auf den anderen Punkt, nämlich den Nutzen, also das wäre sozusagen das, was man davon hat, dass man das Verhalten zeigt oder nicht. Und da ist es tatsächlich so, dass das Problem ist bei diesen Entscheidungen wie Masken tragen, ist der Nutzen, die Maske nicht zu tragen, irgendwie frei atmen zu können, die ist individuell. Und der Nutzen, die Maske zu tragen, ist eher gesellschaftlich gesehen. Also eben wenn keiner Masken trägt, sind die Infektionsraten allgemein höher, das Risiko, sich anzustecken, aber auch andere anzustecken, ist höher. Und entsprechend ist da der Nutzen, die Maske nicht zu tragen, individuell, und der Nutzen, die Maske zu tragen, eher gesellschaftlich.
Eine dramatische Frage bleibt mir trotzdem noch. Was heißt das jetzt, wenn ich morgen früh aus dem Haus gehe? Oder heißt das, ich sollte am besten nicht mehr aus dem Haus gehen morgen früh? Wie können wir besser individuell mit diesen Fragen umgehen?
Letztendlich muss man akzeptieren, dass es Ungewissheiten gibt, also dass man nicht über alles Daten haben kann, auf der einen Seite. Und wenn man Wahrscheinlichkeiten hat, kann man natürlich versuchen, diese Wahrscheinlichkeiten zu nehmen und entsprechend dann mit den Konsequenzen abzuwägen. Mhm. Und da arbeiten wir zumindest dran, dass man die Wahrscheinlichkeiten möglichst transparent darstellt, sodass sie einfach verständlich sind und weniger abstrakt sind und eben, so wie Sie das vorhin beschrieben haben, auf konkrete Verhaltensweisen bezogen werden können.
Helge Giese war das von der Uni Konstanz, Sozialpsychologe, forscht dort zu Entscheidungen. Wir haben über Risiko gesprochen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Giese.
Ja, sehr gerne.